Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Die letzten Jahre war das ja immer so, ne? Man guckt auf das Thema und sagt, ach, die sind ja alle so dumm, die verstehen das nicht. Und dass man ein bisschen auch davon wegkommt, von diesem Herumkreisen um Fakten, sondern natürlich geht es auch um Fakten und es ist auch wichtig zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber es ist eben auch wichtig, dass es sich bei Verschwörungsideologen um Menschen handelt, die nicht in der Lage sind, Informationen zu verstehen, sondern die Feindbilder haben und die deswegen, weil das für sie eine Funktion hat, an gewisse Dinge glauben.
Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Das Coronavirus wird durch das neue 5G-Netz übertragen und stammt aus einem Labor von Bill Gates, der durch eine Impfung dagegen Milliarden verdienen möchte. Eine von vielen Verschwörungserzählungen, denen man während der aktuellen Pandemie immer wieder begegnet. Woher kommen solche kruden Theorien? Wer glaubt sie? Und was kann man dagegen tun? Das weiß mein heutiger Gast, die Psychologin und Expertin für Verschwörungsideologien Pia Lamberti, die gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun das Buch Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen – geschrieben hat. Doch bevor ich Sie begrüße, noch eine kurze entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Aktuell haben die meisten von uns noch mit der Hitze zu kämpfen, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und spätestens dann stellt sich die Frage, wie kann man seinen Haushalt umweltschonend und effizient heizen? In Österreich werden nach wie vor 1,5 Millionen Haushalte mit Öl oder Gas beheizt. Das bedeutet CO2-Emissionen von 8 Millionen Tonnen pro Jahr. Mit dem Raus-aus-Öl-Bonus fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf saubere Alternativen, etwa auf Pelletsheizungen oder Wärmepumpen. Ab sofort kann jede interessierte Bürgerin, jeder interessierte Bürger den Bonus beantragen. 5.000 Euro zahlt das Ministerium, das jeweilige Bundesland steuert noch etwas bei. Für jene, die jetzt ihren alten Heizkessel austauschen möchten, stehen insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Alle Infos zum Bonus unter www.umweltförderung.at. Aber nun zu meinem Gast Pia Lamberti und ihren Tipps für den Umgang mit Verschwörungserzählungen. Dann sage ich gleich Hallo Pia. Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Sehr gerne doch, sehr gerne doch.
Du bist aktuell in Deutschland und ich sitze da in Wien, deshalb sind wir via Skype miteinander verbunden. Bevor wir mit dem Gespräch beginnen, haben wir immer in unserem Podcast so eine kleine Transparenzpassage, wo wir drüber sprechen, woher wir uns kennen, warum wir per Du sind. Bei uns ist so, ich habe dich einfach angefragt, wir haben uns tatsächlich noch nie getroffen oder kennen uns auch quasi nicht persönlich, sind aber, glaube ich, per Du, weil wir ähnliches Alter haben und dann, wenn man sich so über Social Media kennenlernt, würde man nicht auf die Idee kommen, sich zu siezen, oder?
Genau, ja, nee, das wäre dann irgendwie seltsam.
Und eine Frage, die wir auch immer am Anfang haben, hast du momentan eine Tätigkeit, wo du Parteien politisch berätst oder irgendwo politisch tätig bist?
Nein.
Gar nichts dergleichen. Nicht. Sehr gut.
Ja, ich fange gleich an mit der allerersten Frage. Also du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange mit Verschwörungsideologien und Verschwörungsmythen. Du hast auf vielen Unis dazu geforscht, in Deutschland, in Israel. Du bist Teil einer Kommission, einer internationalen, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Was würdest du denn sagen, nehmen Verschwörungstheorien und der Glaube daran aktuell zu?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und insgesamt ist es halt so, dass diese Forschung, die gibt's ja noch gar nicht so lange. Also die quantitative Beschäftigung mit dem Verschwörungsglauben, das erste Paper, das sich damit auseinandergesetzt hat, das ist von 1994. Und dann kam ganz lange nichts und ungefähr so 2008 nahm dann die Forschung erst an Fahrt auf. Das heißt, wir wissen eigentlich auch gar nicht, haben Verschwörungsmythen durch das Internet zugenommen, ist es gleich geblieben? Und jetzt im Kontext von Corona können wir absolute Aussagen treffen. Also wie viel Prozent glauben denn eigentlich an so Verschwörungsmythen? Aber zu sagen, sind es jetzt mehr oder weniger, ist noch schwierig. Für Deutschland ist es so, dass ich sagen würde, je nach Studie sind es so zwischen 25% und 30%, die an Verschwörungsmythen über die Pandemie glauben. Also von, das ist eine Biowaffe, um die Bevölkerung zu reduzieren, bis hin, das gibt's gar nicht, das ist ein Schwindel, das hat sich die Wissenschaft, Bill Gates, wer auch immer, nur ausgedacht. Und das sind so ungefähr die Zahlen, mit denen wir hantieren. In der Theorie ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass Krisen den Verschwörungsglauben nochmal befeuern können. Und zwar sowohl private Krisen, also sowas wie Jobverlust, Krankheit, Partnerschaft ist in die Brüche gegangen, aber eben auch ökonomische Krisen und Gesundheitskrisen. Und das ist eine Situation, wo Menschen eben das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle. Und das klingt immer vielleicht so relativ abstrakt. Für uns ist aber dieses Bedürfnis danach oder eigentlich sogar die Illusion, Kontrolle zu haben, ganz, ganz relevant für das eigene Wohlbefinden, für die Selbstwahrnehmung, für Sicherheitsgefühle. Also mal so ein anderes Beispiel, wenn du zum Arzt gehst und du hast das Gefühl, du bist dieser Situation hilflos ausgeliefert, du hast keine Kontrolle, dann ist dein Schmerzempfinden stärker. Mhm. Oder wenn du im Flugzeug sitzt, hast du ja auch das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, du kannst ja nicht viel machen und das ist eben dieser Kontrollverlust, der Ängste nochmal verstärkt. In der Depression spielt das eine Rolle und weil das eben so elementar ist für die menschliche Psyche, versuchen Menschen dafür zu kompensieren. Und eine Strategie ist eben, dass man Muster sieht, wo vielleicht keine sind, also lose Enden miteinander verbindet. Und da sind wir halt dann schnell beim Verschwörungsglauben, dass man so einzelne Versatzstücke nimmt, die zusammenpackt und sagt, da steckt doch was hinter.
Das ist ja überhaupt etwas, was mir in eurem Buch aufgefallen ist, aber auch bei Texten von dir, dass du immer ganz stark darauf pochst, dass man vielleicht nicht mehr den Ausdruck Verschwörungstheorie verwendet, sondern es gibt ja eben Verschwörungserzählung, Verschwörungsmythos. Warum siehst du denn das so kritisch, die Verschwörungstheorie?
Genau, das ist eine ganz spannende Entwicklung. Als ich mit der Forschung angefangen habe, war das noch ganz normal. Da haben alle Verschwörungstheorie mehr oder weniger gesagt. Und das ist, soweit ich das sehen kann, auch eine sehr deutsche Debatte. Also in englischen Abhandlungen sind es meistens immer noch die Verschwörungstheorien. Aber hier und dann halt viel auch durch die Initiative von Zivilgesellschaft eben oder von politisch aktiven Menschen, kam eine Sensibilisierung dafür auf, zu sagen, hier guck mal, das ist doch keine Theorie. Bei einer Theorie geht es ja darum, dass man eine Annahme trifft und diese Annahme dann eben empirisch testet. Und wenn das nicht so zutrifft, dann verwirft man die oder verändert die Annahme und die Theorie, die man hat. Also wenn ich jetzt glaube, die Erde ist ein Quadrat und dann aber merke, ach nee, das stimmt nicht, wenn ich eine Theorie habe, dann würde ich diese Theorie verwerfen und sagen, die Erde ist rund. Bei einer Verschwörungsideologie, beim Verschwörungsmythos ist das aber eben genau anders. Das heißt, es ist relativ egal, was die Empirie sagt, was die Daten sagen. Dieser Glaube bleibt bestehen, diese Ideologie bleibt bestehen, weil sie eben gewisse Funktionen erfüllt. Und damit wir auch mal wegkommen von dieser Diskussion, na, die verstehen ja alle Fakten nicht, hinzu, was für eine Funktion hat eigentlich diese Ideologie, finde ich es wichtig, dass wir einen anderen Begriff verwenden. Die Frage, welcher jetzt da der beste ist, das ist meines Erachtens gerade auch noch so ein bisschen eine offene Diskussion in der Forschung, auch je nachdem, was für Definitionen man hat. Also zum Beispiel in der Psychologie beziehungsweise in der Wissenschaft, quantitativen Psychologie, ist es so, dass in der Definition der Wahrheitswert, also ob die Geschichte, der Mythos richtig oder falsch ist, der ist da gar nicht mit enthalten. Es geht nur darum, dass man annimmt, dass es Gruppen gibt, die als mächtig wahrgenommen werden, die im Verborgenen einen Plan aushacken, um der Gesellschaft zu schaden. Ob das stimmt oder nicht, ist für die psychologische Forschung dann erstmal weniger relevant. Und wie gesagt, das ist jetzt für die quantitativ wissenschaftliche Betrachtung so, weil wir dann in der Wissenschaft ja sowas bräuchten wie eine Wahrheitsinstanz. Also jemand, der sagt, das stimmt nicht. Und das ist dann natürlich schwierig. Also wen ziehe ich daran als wissenschaftliche Operationalisierung? Jemand, der in der Zivilgesellschaft arbeitet oder auch ein Historiker, der geht da ja nochmal ganz anders dran. Und dementsprechend unterscheiden sich die Definitionen und unterscheiden sich auch die Begriffe.
Das heißt, die Theorie sozusagen gibt dem Ganzen ungewollt etwas Wissenschaftliches, das man genau eben vielleicht gar nicht verpassen sollte.
Genau, also es ist zum einen wert es das Ganze auf als Theorie, als was das eben gleichwertig steht mit anderen wirklichen Theorien. Und wie gesagt, mir geht es auch einfach nochmal darum, dass wir in der Diskussion, die letzten Jahre war das ja immer so, ne, man guckt auf das Thema und sagt, ach, die sind ja alle so dumm, die verstehen das nicht. Und dass man ein bisschen auch davon wegkommt, von diesem Herumkreisen um Fakten, sondern es geht, natürlich geht es auch um Fakten und es ist auch wichtig zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber es ist eben auch wichtig, dass es sich bei Verschwörungsideologen um Menschen handelt, die nicht in der Lage sind, Informationen zu verstehen, sondern die Feindbilder haben und die deswegen, weil das für sie eine Funktion hat, an gewisse Dinge glauben.
Das fand ich sowieso spannend. Also ihr bringt da ja sehr viele Beispiele. Und ein Beispiel, das mir so erinnerlich ist, war, dass es sozusagen gar nicht wichtig ist, dass die verschiedenen Theorien oder die verschiedenen Verschwörungserzählungen, an die geglaubt werden, sich ergänzen. Und besonders krass war das bei einem Beispiel mit Lady Di, also der Tod von Princess Diana, wo es quasi dieselben Leute, die dran glauben, das war von der Königsfamilie oder von einer dunklen Macht inszeniert, das war ein Mord, glauben auch, dass Diana noch lebt. Ja, wie kann denn sowas gehen, dass man so völlig gegensätzliche Dinge gleichzeitig glauben kann?
Genau, das gilt übrigens auch für die Pandemie. Also wir haben in Deutschland so eine, ich glaube, 10% sind es, das sind die letzten Daten, die sowohl glauben, Corona gibt es nicht und es ist eine Biowaffe. Und als diese Artikel rausgekommen sind, das war 2012 von Karen Douglas unter anderem, das ist eine Psychologieprofessorin aus Großbritannien und eine so der auch weltweiten Expertinnen, würde ich sagen, zumindest im psychologischen Bereich, wurde das so gedeutet, naja, die sind ja alle irrational. So, ne? Die glauben Sachen, die sind so Schrödingers Katze, die widersprechen sich komplett. Mittlerweile geht man da ein bisschen anders ran und sagt, das ist gar nicht so sehr ein Beleg für Irrationalität, sondern dafür, dass diese Menschen einfach alles das, was ihnen erzählt wird von den Medien oder dem in Anführungsstrichen Mainstream, dass das abgelehnt wird. Und dass man einfach irgendwas anderes glaubt. Das kann halt nicht so gewesen sein, wie ihr mir das erzählt. Ich weiß vielleicht nicht, wie es wirklich war, aber Hauptsache dagegen.
Das fand ich auch total spannend, weil ein Aspekt, den du auch immer wieder besprichst und der ja wirklich einer ist, der sich durchgesetzt hat, wo ich mich selbst schon oft beobachtet habe dabei, dass ich das glaube, ist, dass man ein bisschen abwertend Menschen, die an Verschwörungen glauben, klassifiziert als, der ist ja paranoid, der ist ein Spinner etc. Jetzt sagst du, aber mit Paranoia hat das gar nichts zu tun oder viel weniger, als wir alle glauben.
Genau, also ich habe gemeinsam mit Roland Imhoff, haben wir uns genau hingesetzt und haben gesagt, naja, irgendwie wird das immer so in einen Topf geworfen, ne? Paranoia und Verschwörungsglaube. Und wenn wir uns aber die Zahlen angucken und wie weit das in der Gesellschaft verbreitet ist, passt das irgendwie nicht zusammen, außer man glaubt halt, dass die gesamte Gesellschaft paranoid ist oder psychisch krank, dann kann man das vielleicht machen, aber das irgendwie funktioniert das so nicht. Und dann haben wir alle Studien, die sich jemals damit auseinandergesetzt haben, uns angeguckt und eine Meta-Analyse gerechnet. Also eine Meta-Analyse ist so eine Zusammenschau eben der Gesamtergebnisse, um für die einzelnen Fehler, die in Studien immer mit drin sind, auch zu korrigieren. Und man sieht, es gibt einen Zusammenhang, der ist aber wirklich gering. Und was man aber sieht, was noch mal viel spannender ist, ist, dass die Paranoia funktioniert so, dass man glaubt, man persönlich wird verfolgt. Also der Verfolgungswahn richtet sich gegen mich als Person. Während jemand, der einen Verschwörungsglaube hat, der glaubt, die Gesellschaft wird von denen da oben eben ja bedroht, verfolgt, was auch immer. Und das heißt, das eine ist persönlich, das andere ist gesellschaftlich und das zeigt sich auch in den Korrelaten. Das heißt, der persönliche Kontrollverlust, der spielt für die Paranoia eine größere Rolle, der gesellschaftliche Kontrollverlust mehr für den Verschwörungsglauben. Genau, solche Dinge. Das heißt, es sind unterschiedliche Faktoren, die haben vielleicht eine gewisse Schnittmenge, eben dieses Gefühl, oh Gott, da sind Leute hinter uns her, aber man darf die nicht zusammenwerfen.
Ja, weil ich glaube, du hast es mal so ausformuliert, wenn ich mich richtig erinnere, das ist mir so hängen geblieben, dass man, das eine ist, man glaubt, dass alle hinter mir her sind persönlich und das andere ist der Glaube daran, dass einige wenige hinter der Gesellschaft her sind sozusagen.
Genau, das sind da nochmal die Unterschiede.
Das ist ein gutes...
Genau, und ich finde... Der Verschwörungsglaube, den gibt es schon so lange. Diese Ideologien findet man im Mittelalter, während der NS-Zeit, in den 80ern bis heute zieht sich das durch. Und ich glaube, man muss sich halt viel stärker damit beschäftigen, was das für Ideologien sind, was die Konsequenzen dafür sind. Und irgendwie gibt es so eine, in der Gesellschaft so eine Tendenz, alles das, was unliebsam ist, zu ja, pathologisieren, zu vielleicht auch entschuldigen, also ne, Hass gibt es nicht, sondern Hass wird dann immer ganz schnell irgendwie als Ängste der besorgten Bürger bezeichnet. Wenn jemand eine rechtsextreme Tat begeht, dann wird diese Person immer ganz schnell als psychisch krank gelabelt. Und das gibt irgendwie diese gesamte Tendenz der ja, Entpolitisierung von Taten und der Entschuldigung auch ganz oft. Und ich finde es eben wichtig, dass man sich damit beschäftigt, was passiert hier eigentlich und nicht das ja aufgrund vielleicht auch von einem Bauchgefühl in so eine ja, Ecke schiebt.
Ich fand das auch spannend, dass du immer wieder von der Einzigartigkeit sprichst. Also das ist sozusagen, also Menschen, die an Verschwörungsmythen, an Verschwörungserzählungen glauben, ein Bedürfnis nach Einzigartigkeit haben. Und ganz extrem ist das bei Menschen, die an alternativmedizinische Heilungsmethoden glauben oder überhaupt an Esoterik, dass man eben meint, könnte man das so sagen, dass man meint, weiß nicht, ob das auch auf die Impfgegner zutrifft, so ich bin so einzigartig, auf mich kann ja gar nicht etwas zutreffen oder für mich wirken, was für die Allgemeinheit wirkt. Ist das so ein muss ich mir das so vorstellen, so als sehr narzisstischen Zugang zu?
Genau, also es ist, gibt so zwei Forschungslinien und das eine ist der sogenannte kollektive Narzissmus. Und da glaubt man, dass die eigene soziale Gruppe ja besser ist als alle anderen, über allen anderen steht und man sich über die alle anderen erhebt. Ne? Eine soziale Gruppe, das kann die Nation sein, zu der man sich Zugehörigkeit fühlt. Also das geht ganz oft auch mit Nationalismus einher. Das kann aber auch zum Beispiel die Gruppe der Impfgegnerin sein oder der Verschwörungsideologen, whatever. Und was da aber nochmal ganz spannend ist, Narzissmus ist ja nichts Stabiles. Also der Narzisst ist ja nicht nur ja in Liebe mit sich selbst und komplett begeistert von sich selbst, sondern es ist auch eine sehr, sehr fragile Persönlichkeitskonstruktion. Mhm. Das heißt, der Narzisst braucht immer auch Bestätigung von außen und das findet man eben auch hier. Das heißt, dass Verschwörungsgläubige, Impfgegner und so weiter, dass die eben diesen kollektiven Narzissmus in sich tragen, der ihnen das Gefühl gibt, sie stehen über allen anderen, aber sie brauchen die Bestätigung von außen trotzdem noch.
Das heißt, kann man das durchaus so übersetzen, dass man meint, Menschen, die sich und ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, das ist sozusagen der allgemeine Nutzen für die Allgemeinheit, ihnen gar nicht wichtig ist, dass ihnen das tatsächlich egal ist, dass sie sozusagen lieber sich zu dieser kleinen Gruppe zugehörig fühlen, die sagen, wir machen das nicht?
Also beim Thema Impfen muss man sich das nochmal empirisch genauer anschauen, also welche Rolle explizit hier diese Einzigartigkeitsbedürfnisse denn spielen. Und ob die relevanter sind oder eben eine Ideologie, die alles ablehnt, was als mächtig wahrgenommen wird. Also das ist ja eigentlich, was der Verschwörungsglaube auch ausmacht. So. Aber wir wissen das von allgemeinen Studien zum Thema Einzigartigkeitsbedürfnisse, dass eben genau die Menschen an Verschwörungen auch nicht nur glauben, weil sie eben einen Kontrollverlust haben und nicht wissen, was gerade passiert, sondern weil sie sich über andere überhöhen können, weil sie das Gefühl haben, sie sind halt die, die die Wahrheit sehen, während die anderen eben ja alle entweder als naiv gebrandmarkt werden, als Schlafschafe oder gleich als Teil der Verschwörung. Das kriege ich auch ständig in E-Mails, dass ich Teil einer großen Verschwörung sei zum Beispiel. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben uns die sogenannte Rauchmelder-Verschwörung ausgedacht. Das heißt, wir haben geschrieben, dass Rauchmelder Ultraschall produzieren würden, der die Menschen krank macht. Und deswegen gäbe es jetzt diese Gesetze in Deutschland. Und ein pensionierter Ingenieur hätte das eben herausgefunden, dass es diesen Zusammenhang gibt. Die Bundesregierung möchte das natürlich verheimlichen. Und diese Geschichte haben wir dann US-amerikanischen Versuchspersonen vorgelegt. So, die eine Gruppe hat gelesen, dass ein Großteil der Deutschen daran glaubt. Und die andere Gruppe hat gelesen, nur eine Minderheit der Deutschen glaubt daran. Und normalerweise ist es so, wenn du von einem Thema noch nicht wirklich viel Ahnung hast, dann neigen Menschen eher dazu, dass sie der Mehrheit folgen. Ne? Dass man denkt, na, wenn alle das glauben, ist vielleicht ja was dran, sage ich mal, stimmt. Und spannenderweise für die Verschwörungsideologen hat sich der Effekt umgedreht. Das heißt, bei denen war es so, wenn eine Mehrheit der Deutschen eben daran geglaubt hat, dass es eine Rauchmelderverschwörung gibt, dann haben sie gesagt, nee, ich glaube, da ist nichts dran. Aber wenn nur eine ganz kleine Gruppe eben an diese Rauchmelderverschwörung glaubte, dann haben sie gesagt, ah ja, ich vermute, das stimmt auf jeden Fall. Und das ist so eine Funktion, die der Verschwörungsglaube auch hat. Und den finde ich eben jetzt auch im Kontext der Pandemie nochmal wichtig, dass Menschen nicht, ja, vielleicht einem Herrn Wortag oder wem auch immer folgen, weil sie die Informationen von Herrn Drosten nicht verstehen, sondern eben auch, weil sie darüber eine Funktion erfüllen und weil sie dann die sind, die im Gegensatz zur Mehrheit stehen und ja, sich besser fühlen können, sich aufwerten können. Man kriegt ja auch unglaublich viel Reaktion, wenn man sowas postet, ne? Positive wie negative. Entweder man ist dann scheinbar die Person, die endlich mal die Wahrheit sagt, oder man ist halt kriegt dann eben Kritik für das, was man da gerade verbreitet. Und also es ist ja immer eine Form von zumindest Aufmerksamkeit.
Das heißt, man steht im Mittelpunkt, man bekommt die Reaktion. Aber was mich da auch interessieren würde, gleich einzuhaken, ist es auch eine Art, sich elitär fühlen zu wollen? Weil das würde zusammenpassen mit dem Phänomen, dass du ja sehr oft, was du nicht erwarten würdest, wenn du dich mal mit Impfgegnern intensiv auseinandersetzt, hast du da sehr viele sehr gebildete aus Akademikerumfeld, Ärztinnen und Ärzte, die eben an quasi das Impfen nicht verteufeln und sagen, ja, also das hilft ja nichts. Und diesen ganzen Mythen glauben, obwohl man sich durchdenken würde, die müssten es besser wissen. Also hat das auch etwas mit einem Selbstbild zu einer Elite zugehören zu tun?
Ich würde schon sagen, also das sind ja so Teile auch eben von diesem narzisstischen Weltbild und auch von diesem Einzigartigkeitsbedürfnis, dass man eben besser ist als die anderen, ne? Dass man sich über andere erheben möchte und sich ja da irgendwie raussticht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus auch nochmal gerade bei Impfungen hier eine Rolle spielt. Ne? Man selber versteht die Impfforschung, die anderen sind alle nur naiv. Das sind ja immer so Narrative, die man da findet. Das sind aber auch nicht die einzigen Faktoren. Also wir haben das in einer anderen Studienreihe uns auch angeschaut und das eine ist eben eine Vorteilsstruktur geben eben bei allen, die als mächtig gelten, das spielt hier noch eine Rolle, und die Art und Weise, wie du auf die Welt blickst. Also es gibt ja so zwei Hauptarten, wie Menschen denken. Und das eine ist eher ein analytischer Denkstil und das andere ist eher ein holistischer. Und das ist jetzt erstmal nicht besser oder schlechter. Das sind beides wichtige Arten, die Welt zu sehen. Jemand, der eher analytisch ist, der schaut eher auf ja, die Einzelteile und guckt, ob die passen. Das ist eher relevant, weiß ich nicht, in Mathematik, Statistik, solche Dinge. Und jemand, der eher holistisch ist, das ist eher künstlerisch, musisch. Das ist eine Person, die guckt gar nicht auf die Einzelteile, sondern auf das große Ganze. So, wenn eine Person jetzt mit Informationen konfrontiert wird, die nicht mit ihrem Weltbild zusammenpassen, ist es so, dass der Analytiker oder die Analytikerin sagt, aha, das passt nicht, jetzt muss ich mir mein Weltbild nochmal genau anschauen und das auch gegebenenfalls in Frage stellt, wenn sie merkt, das passt hier nicht zusammen. Jemand, der eher holistisch ist, da braucht es viel mehr Informationen, bis diese Person ihr Weltbild in Frage stellt, weil sie ja auf das große Ganze schaut. Und das heißt, einzelne Unstimmigkeiten sind hier gar nicht so relevant. Und das spielt auch beim Thema Anti-Impfhaltung, aber auch Offenheit für Esoterik auch nochmal eine Rolle.
Das heißt, es ist nicht so, man kann es sich nicht so leicht machen und sagen, der klassische Verschwörungsgläubige ist Doppelpunkt, hat diese und jene Schulbildung, ist aus dem und jenem Umfeld, sondern du würdest sagen, das ist tatsächlich eine Persönlichkeitsfrage.
Also es gibt schon unterschiedliche Faktoren, die hier mit reinspielen. Ne? Also zum Beispiel ist es so, wenn man sich die Daten der Mitte-Studie anschaut und auch andere Studien, dass Männer stärker an Verschwörungen glauben. Das ist erstmal vielleicht ganz interessant, aber natürlich ist es noch spannender, sich anzugucken, warum gibt es denn diese Unterschiede? Ne? Also Geschlecht sagt ja erstmal nicht so viel aus. Man weiß auch, dass Menschen mit einer niedrigeren formalen Schulbildung, dass die stärker an Verschwörungen glauben. Aber auch hier finde ich es nochmal wichtiger zu fragen, aber warum denn eigentlich? Und es gibt einen Kollegen aus den Niederlanden, der hat sich das mal angeguckt, weil es können ja unterschiedliche Faktoren sein. Es kann Bildung sein oder Intelligenz oder eben auch ja der gesellschaftliche Status oder beziehungsweise die soziale Klasse, zu der ich mich zugehörig fühle. Und was der zeigen konnte, war eben, dass die soziale Klasse, also wie sehr ich mich als Teil der Gesellschaft fühle, viel relevanter ist, um Bildungsunterschiede zu erklären als Intelligenz oder Wissen. Und deswegen sind das halt immer noch so Punkte, die muss man im Blick halten. Und natürlich spielen auch nochmal ja, ökonomische Faktoren hier eine Rolle. Also zum Beispiel Menschen, die in unsicheren Arbeitsverhältnissen sind, glauben stärker an Verschwörung. Oder auch Erfahrungen, die du machst, spielen hier eine Rolle. Ne? Wenn du irgendwie als Minorität in einem Land aufwächst, in dem du ganz viel Verfolgung erlebst, dass du dann misstrauischer bist, das ist ja vielleicht auch nachvollziehbar. Das kann hier auch nochmal mit reinspielen, wobei das natürlich auch kein Automatismus ist. Also für Deutschland haben wir diesen Effekt zum Beispiel nicht. Aber in den USA ist der nochmal stärker und es kommt auch natürlich immer auf die Mythen an, die ja um die es da geht. Genau.
Und kommt es auch auf die Mythen an, die quasi im Alltag transportiert werden. Also worauf ich hinaus möchte, zu welchem Thema ist, kommt es auch darauf an, wer politisch Verschwörungen quasi unterstützt sogar oder transportiert? Kann man denn Verschwörungsglauben politisch verorten? Also es gibt ja auch im Buch, habt ihr so einen großen Abschnitt, wo es immer wieder darum geht, dass Trump-Wähler eher bereit sind, die Klimakatastrophe zu leugnen oder Corona. Jetzt bei uns in Österreich ist es ein FPÖ-Politiker, Norbert Hofer, der auch immer wieder abgewiegelt hat und sagt, naja, so schlimm ist das mit Corona nicht. Ich glaube, in Deutschland ist es, was ich verfolgt habe, ähnlich von AfD-Seite. Kann man denn das so verorten oder ist es nicht so einfach?
Beides. Also zum einen ist es schon so, dass der Verschwörungsglaube was ist und das ist ein Phänomen, das findet sich ja mehr oder weniger weltweit so. Das findest du eher im Rechtsextremen oder im Rechtspopulismus. So, also das ist was ist ziemlich stabil, also sei es in Deutschland bei Leuten, die die AfD wählen. Ich glaube, für Österreich gibt es da auch Studien, USA, Trump. Man kann auch sagen, dass die Leute, die in Großbritannien für den Brexit gestimmt haben, dass die stärker an Verschwörungen geglaubt haben, insbesondere an rassistische Verschwörungsmythen, also was wie der große Austausch. Also das ist so ein Phänomen, das ist relativ stabil und das wird ja auch in diesen Kreisen stark genutzt, um politisch zu mobilisieren oder um Rassismen, Antisemitismus zu verbreiten. Es ist aber nicht so, dass es nur da zu finden wäre. Und das ist ja eben genau auch eine Gefahr, dass wenn man sich jetzt auch mal zum Beispiel so Impfgegner, also natürlich ist nicht jeder Impfgegner ein Verschwörungsideologe, aber wenn man sich diese Szene mal anguckt, spielen ja Verschwörungsmythen da doch auch eine größere Rolle. Und die ist politisch, und ich spreche jetzt mehr von der Selbstverordnung, ja auch bunt gemischt. Ne? Da hat man Leute, die sich eher irgendwie als linke Ökos bezeichnen, irgendwie Hippie-Esoterik, aber halt auch die extreme Rechte, die da zusammenkommt. Das war ja auch ein Gespräch, das wir hatten mit einer Sozialpsychologin aus Mainz, die bei den sogenannten Impfstammtischen war, mit dem Ziel, mal ins Gespräch zu kommen mit Menschen, die Impfungen ablehnen. Und da war das wirklich so eine ganz bunte Gruppe quasi. Also das klingt jetzt irgendwie zu positiv, aber es war ein sehr diffuses Spektrum. Und dann irgendwann brachte jemand so eine Sekte auf, so ein Kult, dem man beitreten könnte, weil man angeblich dadurch ja sich nicht impfen lassen müsste. Also man könnte dadurch, dass es Religionsfreiheit gibt, dem der Impfpflicht entgehen. Stimmt so nicht, aber das wurde da propagiert. Und dann hatte eine Person auch angesprochen, naja, das sind doch irgendwie Nazis, und das hat aber sonst keinen gestört. Also ne, das sind halt dann, ja, nimmt man dann halt in Kauf. Man ist dann irgendwie im Feindbild miteinander vereint. Das ist so ein verbindendes Element. Und dann ist der Rest dann erstmal vielleicht auch egal. Und das ist sowas, das ich immer wieder finde. Das hatte man ja auch bei den sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden, dass man da auch ein sehr diffuses Spektrum hatte, das auch versucht hat, sich ja nach außen hin apolitisch zu geben. Also das war ja immer, ne, wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind vorwärts, was auch immer. Und das passiert sehr häufig, weil man eben über diesen Verschwörungsglauben ja eine Querfront bilden kann. Und gerade so dieses Gegen-Anti-Eliten-Ding, das hat man ja in vielen politischen Spektren dann doch.
Das heißt, das würde auch ein bisschen erklären, warum die Anti-Corona-Demos, die sogenannten, auch so ein breites Spektrum haben von bis. Also wo du wirklich die wirkliche Nazis hast, die Neonazis, die dort mitmarschieren, bis hin zu, wie du richtig sagst, bei den Impfgegnern, die ihr untersucht habt, auch Hippies oder Leute, die sagen, wir dürfen uns nicht unterdrücken lassen. Würde das auch erklären?
Genau, also das sind halt ja Leute, die ich kann natürlich jetzt gerade noch keine quantitativen Belege haben, weil es noch keine Studien dazu gibt. Mhm. Aber genau, man findet es halt auch eben da. Das sind halt ein sehr diffuses Spektrum, das rechtsoffen ist, das sich nicht abgrenzt zu rechtsextremen, rechtspolitischen Inhalten, wo es auch anscheinend nicht so wichtig ist oder sogar unterstützt wird, wenn antisemitische Inhalte verbreitet werden, verschwörungsideologische Inhalte, wenn die Presse angegriffen wird, solche Dinge. Und das wird ja auch genutzt. Also ich habe mir gerade mal für unser Gespräch eine E-Mail ausgedruckt, die ich von einem deutschen Neonazi bekommen habe, bekannter Holocaust-Leugner. Der hat da nicht nur an mich geschrieben, aber ne, der fühlt sich total bestärkt durch diese Demos und vor allem dadurch, dass die schwarz-weiß-rote Fahne des Deutschen Reichs direkt neben dem Konterfei Che Guevaras, knallbunt kostümierter Techno-Freaks und Hippies mit Dreadlocks und so weiter stand. Also ne, das ist was, was die richtig, also was, wo die einfach nochmal dieses Narrativ aufbauen können. Wir sind angeblich das Volk, und in dem Kontext muss man eben auch sehen, warum hier von 1 Million Menschen gesprochen wurde. Das ist nicht, weil die nicht in der Lage waren zu zählen, sondern weil man das politisch nutzt, sich aufzublenden, größer zu wirken, als man ist, um so halt eben diesen Mythos verbreiten zu können, dass man viele oder dass man quasi das Volk repräsentiert.
Das heißt, er fühlt sich sozusagen jetzt erst recht legitimiert dadurch, dass
genau.
Das... Ich fand es ganz interessant, weil du jetzt gesagt hast, einen Brief, den ich bekommen habe, und du vorher schon erwähnt hast, du kriegst da oft Mails. Sag mal, wie ist denn das überhaupt, wenn man jetzt schon allein im Netz unterwegs ist? Ich merke das oft, und man argumentiert gegen Verschwörungserzählungen, bekommt man ja schon manchmal extrem unangenehme Reaktionen. Wie ist denn das für dich als jemand, der da wirklich sehr bekannt dazu forscht? Kriegst du das öfter, solche Briefe wie den du gerade zitiert hast?
Ich krieg Unmengen. Also auf allen Kanälen, so von E-Mail, Facebook, Twitter, Instagram, aber auch per Post. Und dann teilweise wirklich auch sowas wie Ärzte, die mit offiziellem Klinikbriefpapier mir Briefe schreiben. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, eine kleine Gruppe, wie man sich das so vorstellt, sondern ich habe also gerade bei der ersten Hochphase der Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen wirklich von Psychologen, Ärzten, Mönchen, Ingenieuren, was auch immer, also und wirklich jetzt nicht, also das eine ist ja Kritik, das kann man ja machen, so, ne, man muss mir jetzt nicht nach dem Mund reden, aber wirklich auch mit Bedrohung, Beleidigung bis hin zu Morddrohung ist alles mit dabei. Und ich muss sagen, ich bin auch immer wieder, naja, überrascht ist eigentlich das falsche Wort, aber ich finde es doch immer wieder bezeichnend, wie viele Menschen sich da auch wirklich beleidigend äußern im doch strafrechtlichen Bereich, die wirklich ihre E-Mail-Adresse, ihre postalische Adresse, ihre Festnetznummer unten in einem Anhang mit drin haben. Und da überhaupt keine Hemmungen haben. Und das ist ja auch zum Beispiel was, was Monika Schwarz-Friesell, die forscht zu Antisemitismus und wie Antisemitismus kommuniziert wird, das sagt die im Kontext von Antisemitismus schon ganz lange, dass die Hemmungen immer weiter runtergehen in der Gesellschaft. Und wirklich, während vor ein paar Jahren antisemitische Nachrichten noch anonym waren, da heute wirklich die Leute ihre volle Adresse mit runterschreiben. Und das war ja auch Attila Hildmann, ich zitiere ihn eigentlich sehr ungerne, weil ich ihm auch weniger Raum geben möchte, aber der hat in seinem Kanal ja auch sich darüber lustig gemacht, dass die Staatsanwaltschaft nichts tut, dass er sagen kann, was er will und dass er da irgendwie nicht eingeschränkt wird. Und das ist schon auch ein Problem, wenn man da gerade sieht, was in der Gesellschaft passiert, auch so Stichwort NSU 2.0, also das, ja, Morddrohungen, Hetznachrichten, dann ganz viele Politiker, vor allem innen verschickt wurden, teilweise mit Informationen, die von Polizeicomputern abgegriffen wurden. Solche Geschichten, also ne, rechtsextreme Netzwerke, die sich da bilden. Also da muss die Gesellschaft schon auch reagieren. Da braut sich gerade was zusammen, was wirklich nicht ungefährlich ist.
Das ist ja der Punkt, wenn du das so berichtest, alleine was du erlebst, hast du dann den Eindruck, also gibt es eigentlich Stellen, die dich betreuen, die dir helfen, die dir Support geben sozusagen?
Ich habe eine Stelle, die mich betreut. Also es gibt die sogenannten Opferberatungsstellen. Das sind Stellen, die Menschen helfen, die rassistisch, antisemitisch angegangen wurden oder eben durch Rechtsextreme bedroht werden, und die helfen einem hier weiter. Also sowohl emotional, aber auch mit so ganz trivialen Dingen wie, dass man über die Anzeigen stellen kann. Das heißt, wenn ich eine Anzeige stelle und das selber mache, kann es passieren bei, ja, wenn die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft nicht so umsichtig ist, dass bei einem Verfahren meine Adresse nicht geschwärzt ist. Das ist in der Vergangenheit schon immer mal wieder passiert. Und das heißt, die Person, die ich anzeige, dann meine Daten hätte. Und wenn ich das über die Opferberatungsstellen mache, ist es sicher, dass meine Adresse nicht offen ist. Also deswegen mache ich das nur über die. Das bedeutet aber auch, dass ich ja viel nicht anzeigen kann, weil sonst müssten die eine Vollzeitkraft einstellen, um sich mit mir zu beschäftigen. Also weil es ist ja natürlich auch Zeit, ne?
Boah, Wahnsinn. Aber hast du denn den Eindruck, weil du auch vorhin meintest, dass man sich damit intensiver auseinandersetzen müsste, weil es wirklich gefährlich ist und weil es eben nicht so ohne ist, was sich da zusammenbraut. Hast du den Eindruck, dass du die Menschen, die dir schreiben, die dir auch drohen, die dich beschimpfen, dass du die einer gewissen Gruppe zuordnen kannst? Oder ist es tatsächlich, so wie du vorhin beschrieben hast, auch wieder querbeet quasi? Wer schreibt dir da? Was sind das für Leute? Woher kommen die? Aus welchem Umfeld zum Beispiel?
Also ich würde das so ein bisschen aufteilen. Also ich habe das Gefühl zum einen, dass da Menschen bei waren, also das war dann wirklich so sehr diffus im Spektrum, die so sehr emotionalisiert geschrieben haben. Also ne, wirklich so irgendwie, weiß nicht, die haben mich im Fernsehen gesehen und das hat sie sauer gemacht. Und das merkst du manchmal auch, wie sich das steigert. Also dass dann eine Person mir 5 E-Mails hintereinander schreibt und erst sagt, ich finde das nicht richtig, was sie sagen, und dann wird es wirklich nicht richtig und jetzt machen sie mich aber wirklich wütend, also jetzt reicht's so. Also ne, das ist dann eher so aus dem Affekt. Dann hat man aber auch einfach klar Reichsbürger, Nazis, Rechtsextreme, die entweder so Massennachrichten schreiben, entweder nicht adressiert, wie die Nachricht, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, oder Massennachrichten, die sich dann schon auch auf mich oder Katharina, mit der ich das Buch geschrieben habe, beziehen, die dann an alle möglichen Presseorgane eine E-Mail schreiben, die dann sagt sowas, wir wären, und ich zitiere hier, zu hässlich für den Straßenstrich, solche Geschichten. Mhm. Also einfach sexistische Beleidigung, Herabsetzung. Und dann merkt man aber einfach auch, wenn Leute, und das sind, denke ich, vor allem Nazis, die genau wissen, wo so die Grenze der Strafbarkeit liegt. Also ne, die sind dann nicht so affektiv, sondern da weiß, merkt man ganz genau, die schreiben eine Todesdrohung so, dass sie dafür nicht belangt werden können, weil sie nicht explizit genug ist. Also, und das ist, was ich auch immer wieder für sehe, ist einfach, wie viel, also Sexismus spielt natürlich eine extrem große Rolle, aber auch Antisemitismus. Also ich kriege so viele antisemitische Zuschreibungen. Ich war in Israel, das hast du ja auch schon gesagt. Mhm. Und dann heißt es sowas, ich wäre eine Kabbala-Jüdin und deswegen dürfte ich mich zu dem Thema nicht äußern, ob denn meine Familie wissen würde, wo ich leben würde und dass sich das rächen würde und was weiß ich. Also da kommt auch relativ viel nochmal an antisemitischen Zuschriften.
Das ist unglaublich, das tut mir wahnsinnig leid. Es klingt einfach sehr, sehr belastend und sehr, sehr anstrengend und teilweise sicherlich auch so, dass es einem ein sehr unangenehmes Gefühl gibt. Aber hast du denn den Eindruck, weil du auch vorher gesagt hast, das braucht sich, dass das von politischer Seite ernst genug genommen wird? Es gab ja eben gerade anlässlich Coronas gab es ja einen offenen Brief von mehreren Ärztinnen, Ärzten, Virologen weltweit, die meinten, man muss das ernst nehmen, dass es so viele Verschwörungserzählungen gibt, das ist gefährlich. Jetzt erzählst du, dass du massiv persönlich bedroht, beschimpft wirst, weil du seit Jahren dich damit beschäftigst. Hast du denn den Eindruck, dass es politisch ein Bewusstsein gibt dafür, dass man da auch mehr tun muss eigentlich? Wie ist da dein Gefühl? Oder deine Beobachtung?
Also ich habe ehrlich gesagt, es kommt natürlich immer drauf an, ne? Also Deutschland ist ja einfach auch ein föderales System. Das heißt, kommt auch immer aufs Bundesland an und wer da jetzt wie agiert, aber mir scheint es, als würde da nicht genug passieren. Also wenn man sieht, wie gerade sich eben die Fälle häufen, wo es einfach auch rechtsextreme Netzwerke in der Polizei, bei der Bundeswehr gibt, da merkt man, dass es da extreme Versäumnisse gibt. Wie lange es gedauert hat, dass Attila Hildmann antisemitische, Shoah-relativierende Aussagen verbreiten durfte, ohne dass da irgendwie groß was passiert ist. Und da hätte man eingreifen können. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde es keine Möglichkeiten geben oder einfach nur Verbot oder Nichtverbot. Oder auch eben jetzt zu der Veranstaltung letzten Samstag. Auch da wurde ja relativ wenig gemacht. Und dann geht es natürlich auch darum, dass Leute geschützt werden müssen. Und dafür braucht es einmal Strukturen innerhalb auch der Polizei oder den Staatsanwaltschaften, aber eben auch eine solide Förderung von solchen Opferberatungsstellen, die Leute betreuen. Also ne, auch sieht man jetzt im Kontext zum Beispiel des Prozesses in Magdeburg über den rechtsextremen Terroranschlag in Halle. Auch da braucht es ja Experten, die Menschen unterstützen. Und das muss einfach solide gefördert werden, dass man weiß, an wen man sich wenden kann, dass man hier nicht alleine ist mit den Erfahrungen. Und gerade, also ne, ich spreche jetzt als Wissenschaftlerin, auch an den Universitäten ist das Thema halt kaum angekommen. Ne? Dass Wissenschaftler, wenn sie in der Öffentlichkeit sprechen, und das kommt natürlich auch immer auf das Thema an, oder auch auf die Zuschreibung, also ne, ein weißer Mann kriegt nochmal anderen Hass als eine schwarze Frau zum Beispiel, dass hier einfach nicht viel gemacht wird. Also Wissenschaftler, da findest du, wenn du die googelst, deren Büroadresse online und dann vielleicht noch mit den Sprechstunden. Und ich habe mit verschiedensten Leuten gesprochen, die Bedrohungen bekommen, junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, sie möchten ihre Ergebnisse nicht mehr in der Öffentlichkeit kommunizieren, weil sie Angst vor dem Hass haben. Und das finde ich schon bedenklich. Also die freie Wissenschaft ist ja irgendwie auch ein Zeichen einer demokratischen Gesellschaft. Und es wird sicherlich jetzt hier nicht von Staatswegen verunmöglicht, aber wenn man so einen Druck bekommt und so viel Hass, also das sieht man ja auch bei Christian Drosten, da gab es teilweise Plakate, die ihn mit Mengele gleichgesetzt haben. Also ne, wenn man sich überlegt, wie viel der da abbekommt, dass der überhaupt noch da steht und das macht, ist eigentlich beeindruckend.
Das fand ich auch, also ganz ehrlich, das fand ich auch. Aber das, da kommen wir auch dazu, wenn du das erzählst oder wenn du das in dieser Fülle, wenn man sich das einmal anschaut und einen Schritt zurücktritt und sich das wirklich vorstellt, was das ja bedeutet für uns alle, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht mehr öffentlich ihre Ergebnisse kommunizieren wollen, die vielleicht lebensnotwendig sind für uns alle. Was würdest du denn sagen, wenn man doch so oft die Tendenz hat, Verschwörungserzählungen abzutun als eine Geschichte von irgendwelchen Spinnern oder so? Wie gefährlich sind denn eigentlich Verschwörungserzählungen tatsächlich für uns alle?
Also, wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt, und ich beziehe mich einfach jetzt mal wieder auf die Mitte-Studie, weil das die aktuellsten bevölkerungsrepräsentativen Daten sind, die wir haben, dahingehend, dass 38% der Deutschen eine sogenannte Verschwörungsmentalität haben, also die generelle Tendenz an Verschwörungen zu glauben. Mhm. Und von diesen 28%, und das sind natürlich, das ist jetzt Selbstbericht, das ist jetzt nicht, dass ich das von außen beurteile, sondern was die Leute selber sagen, sind ein Viertel gewaltbereit. Wenn man das mal runterrechnet, ist das nicht die Mehrheit, aber es sind immer noch ziemlich viele Menschen. Und natürlich ist zwischen ich sage, ich bin gewaltbereit und ich begehe eine Tat, ist nochmal ein großer Schritt. Aber ich glaube, man muss sich trotzdem einfach bewusst machen, dass wir es hier mit gefährlichen Narrativen zu tun haben. Ne, dass, wir haben oft geschlossene rechtsextreme Weltbilder, die dann von Verschwörungsideologien geleitet werden. Und dann in Kombination irgendwie mit Rassismus, Antisemitismus oder Antifeminismus tatsächlich ja auch dazu genutzt werden, Terroranschläge zu legitimieren. Also da gab es ja verschiedene Fälle in Deutschland. Wenn man sich jetzt anguckt, QAnon kommt gerade in Deutschland an, immer stärker. Das ist ein unglaublich ja, gewaltvolles Narrativ, wenn Leute wirklich an sowas glauben, dass es diese Netzwerke gibt, die angeblich Kinder umbringen und
foltern oder so, ne?
Foltern, genau. Und daraus Verjüngungsmittel machen. Mhm. Die gehen halt nicht wählen, um dagegen vorzugehen, ne? Sondern im schlimmsten Fall führt das dann halt auch zu Gewalttaten. Und da warnt das FBI schon länger vor, dass das passieren kann. Das hat man immer mal wieder gesehen. Man kann sich das ja auch angucken, zum Beispiel allein so Sachen wie diese 5G-Verschwörungserzählungen, ne? Da gibt es mittlerweile Studien, die zeigen auch, wer daran glaubt, ist auch eher bereit, gewalttätig zu sein. Und wenn man, ja, weltweit sieht man Fälle, wo Leute losgezogen sind, diese Masken zerstört haben oder tatsächlich die Mitarbeiterinnen dieser Firmen angegriffen haben. Es gab sogar eine Entführung. Also das macht, diese Narrative machen was. Die werden halt auch genutzt, um eben, ja, Menschen in eine gewisse Richtung zu mobilisieren. Du hast ja eben dieses, man kreiert das absolut Böse, ne? Und gegenüber diesem absolut Bösen kann man sich, und jetzt sind wir wieder bei diesem ganzen Narzissmus, als das absolut Gute darstellen und überhöhen. Man steht dann eben viel, viel besser da. Und das heißt, im nächsten Schritt ist halt auch eine kritische Auseinandersetzung ist ja nicht mehr möglich. Du kannst nicht mehr diskutieren. Wenn jemand eben glaubt, dass, weiß ich nicht, Angela Merkel durch Marionetten gesteuert oder beziehungsweise eine Marionette ist und von geheimen Kräften gesteuert ist, dann kann die beste Politik der Welt machen. Sie bleibt ja immer noch die Marionette in dieser Ideologie. Und das ist eben genauso eine Funktion, dass eine kritische Auseinandersetzung ist nicht mehr möglich. Verschwörungsmythen immunisieren gegenüber Kritik nach innen und nach außen und rechtfertigen im letzten Schritt eben auch Gewalt und führen oder können zumindest zu antisemitischen Welterklärungsmodellen werden. Also es ist ja nicht zufällig, dass so viele von diesen Mythen eben im Antisemitismus enden.
Das ist ja auch im Buch ein ganzes Kapitel, das sich sehr intensiv und sehr interessant damit auseinandersetzt, wo man wirklich sieht, wie es jetzt über die Jahrhunderte immer wieder vorkommt und auch wirklich immer wieder Tote gefordert hat, ne?
Ja, genau. Also das ist ja auch kein neues Phänomen. Und das eben diese ich bin gegen Bill Gates, gegen die da oben, dass das eben ganz schnell halt auch in Antisemitismus umschlagen kann. Und das hat man jetzt auch im Kontext der Pandemie gesehen. Also weiß ich nicht, in den USA zum Beispiel gab es so Vorfälle, dass Leute dazu aufgerufen haben, gezielt Juden anzuhusten, weil die ja dieses Virus verbreiten Wahnsinn. Würden. Also das muss man sich mal vorstellen, ne? Und Leute, die dann eben glauben, irgendwie Israel würde dahinter stecken oder was weiß ich, das sind ja die, das sieht man ja auch gerade jetzt bei Attila Hildmann oder Xavier Naidoo, dass es ganz oft eben um diese Themen geht und um Israel und um Juden und Zionisten und dass sich das dann doch am Ende immer wieder darum dreht. Also selbst wenn Attila Hildmann hatte am Anfang ja auch andere Themen und dann ging das immer mehr in den Antisemitismus und in die Shoah-Relativierung und so eine Obsession mit Hitler. Also das hat man einfach ganz häufig. Und auch das ist ein Phänomen. Es gab so eine Studie, die hat sich das mal angeguckt bei sogenannten Eliten, also Akademiker mit einem Jahreseinkommen von über 100.000. Und da hatte man die gleichen Werte an Zustimmung zu antisemitischen Verschwörungsmythen wie im Rest der Bevölkerung. Also auch das ist nichts, was ich nur bei ja, scheinbar Ungebildeten oder so finden würde.
Das ist ja auch so, dass man da dann wirklich an einem Punkt angelangt ist, wo man nicht mehr so wahnsinnig viel entgegnen kann. Also ich habe das ein praktisches Beispiel lange beobachtet. Eine Kollegin von mir ist tatsächlich an Covid-19 erkrankt und hat auch Nachwirkungen jetzt, ist seit 3 Monaten, hat sie Probleme zu riechen und zu schmecken und hat das öffentlich gemacht, zumindest auf Facebook, weil sie eben quasi aufstehen wollte gegen diese ganzen Corona-Leugner und sagen wollte, hallo, also die Krankheit gibt's, ich hatte sie und das sind meine Nachwirkungen, die ich habe. Und sie muss sich wirklich auf eine Art und Weise Intensität beschimpfen lassen, als regierungsbezahlte, also von was man niemals vermutet hätte von Leuten, von denen man es niemals vermutet hätte, als hätte die Regierung sie bezahlt und sie wäre quasi eine Agentin der Regierung Kurz hier in Österreich, weil sie eben gegen die Pandemie so viele Erlässe erlassen haben und so weiter und sie mache da jetzt mit und so. Und wenn du das jetzt erzählst, diese Steigerung, also dass es eben dann wirklich katastrophal gegen das Leben Einzelner geht oder eben mörderische, antisemitische Mythen quasi da füttert, was kann man denn dann noch tun, Pia? Was kann man denn als Einzelner gegen Verschwörungserzählungen tun? Was kann man machen? Gibt es da irgendeinen Tipp oder eine Idee, wie man damit umgeht im Freundeskreis, beim Familientreffen, wenn dann so irgendein Opa loslegt? Was kann man tun gegen Verschwörungserzählungen?
Tja, ich glaube, erstmal ist es so, im Privaten ist es nochmal was anderes als auf gesellschaftlicher Ebene. Ne? Mhm. Da habe ich ja nochmal einen ganz anderen Zugang zu der Person, kann da ganz anders irgendwie ins Gespräch kommen. Und da würde ich schon sagen, dass es gut ist, wenn man frühzeitig interveniert, also nicht vielleicht erst, wenn die Person schon das Haus verkauft, um nach Südamerika zu ziehen, sondern schon einfach da früher einsetzt. Ich finde es wichtig, dass man sich nicht überhöht und vielleicht nur lustig macht, es sei denn, die Beziehung gibt es her, das kann es ja auch manchmal sein, dass man klar ist, wenn gewisse Grenzen überschritten werden, also wenn dann der Opa antisemitische Aussagen tätigt, wenn der Bruder rassistisch wird, dass man sagt, hier ist eine Grenze für mich überschritten. Was weniger hilft, ist, wenn man wirklich auf jede Diskussion eingeht. Also vor allem ganz oft weiß man es ja auch selber nicht. Ne? Also red mal mit jemandem, der dir erzählt, dass 9/11, das war ja alles ganz anders und da geht es dann um Temperaturen, wann Stahl geschmolzen ist und wie die Konstruktion der Gebäude ist. Ich bin keine Architektin, ich weiß das nicht. So, ne? Also das heißt, da kommt man ja selber, entweder weiß man selber nicht weiter oder man muss Sachen sehr energisch behaupten, die man auch eigentlich nicht besser weiß. Und ich glaube, dann ist es besser, wenn man entweder versucht, auf einer abstrakten Ebene das Weltbild zu irritieren und vielleicht mal so eine Metafrage zu stellen. Und was man, und das ist wirklich nur fürs Private, sich auch überlegen kann, ist, ob man versucht zu verstehen, was vielleicht die Funktion des Verschwörungsglaubens ist. Also wir haben das ja, wie gesagt, öfters bei Leuten, die vielleicht irgendwie, der Job ist weg, die Partnerschaft ist in die Brüche gegangen, die Person ist erkrankt und dann wird es oft für sie erstmal einfacher, scheinbar alles auf ein Feindbild zu projizieren, was sie an eigenen Unzulänglichkeiten oder Unsicherheiten im Leben haben. Und dass man eher versucht, über diese Ebene zu gehen. Es gibt ein paar Beratungsstellen, es gibt noch viel zu wenig Beratungsstellen, die einem hier helfen. Weil, also gerade wenn das ja nahe Verwandte oder Freunde oder Partner sind, ist das für die Familien ja oft ganz furchtbar. Also ich bekomme immer wieder Nachrichten von Angehörigen, die wirklich nicht wissen, was sie machen sollen, an wen sie sich wenden sollen, und ja, die einfach da komplett den Zugang zu verloren haben. Und das ist das...
Bitte, entschuldige. Ja.
Nee, sprich ruhig.
Na, weil man eben so hilflos ist, wollte ich sagen, weil du sagst, den Zugang verloren, weil man ja tatsächlich irgendwann aussteigt, oder?
Ja, genau. Also das sind ja dann wirklich auch teilweise Leute, die verlieren ihren Job, weil sie dann da auch nur noch Verschwörungen wittern oder Probleme bekommen auf der Arbeit, dann sitzen die nur noch zu Hause, recherchieren in den dunklen Ecken des Internets nach weiteren Verschwörungen und ja, man hat da irgendwann keinen Zugang mehr zu, ne? Und ich habe ja schon gesagt, dass Verschwörungserzählungen auch vor Kritik immunisieren. Das heißt, wenn man dann ankommt und sagt, du, ich glaube, das war aber anders, dann ist man entweder naiv, schlafscharf oder eben gleich Teil der Verschwörung. Also das ist wirklich, wirklich schwierig. Und man braucht unglaublich viel Geduld, um damit umzugehen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es hier mehr Beratungsstellen gibt. Und das ist so, dass im Privaten und auf gesellschaftlicher Ebene habe ich gerade so ein bisschen Angst, dass wir wieder in so ein Pegida-Moment quasi tappen, nämlich, dass man nur darüber spricht, dass das ja alles besorgte Bürger seien und man müsste das ja nur mal ernst nehmen und dann irgendwie glaubt, das Ganze würde sich irgendwie in Luft auflösen. Und das hat bei Pegida schon nicht funktioniert. Und ich denke auch nicht, dass das jetzt so funktioniert und dass es eigentlich viel wichtiger ist, auch aus einer psychologischen Perspektive, muss ich sagen, dass man sagt, hier und hier sind Normen und Werte in der Gesellschaft, also und die dürfen nicht überschritten werden. Also, ne, wenn rassistische Aussagen getätigt werden, antisemitische, geschichtsrevisionistische Aussagen, dass man da einfach eine Grenze zieht und sagt, das geht nicht. Wenn diese Leute, die auf diese Demos gehen, die wollen ja ernst genommen werden. Und dazu gehört eben auch, wenn man sie ernst nimmt, dass man ihnen sagt, dass das Sachen sind, die nicht gehen. Also Demokratie bedeutet ja nicht, dass jeder alles sagen darf ohne Widerspruch. Also Widerspruch gehört ja auch dazu zum Diskutieren.
Das ist ja auch das Sonderbare, finde ich, im Umgang damit, wie du es jetzt beschrieben hast, zum Beispiel mit diesen Demos und dann liest man im Spiegel, ja, das ist halt eine andere Erzählung, an die diese Demonstranten glauben würden und man greift sich an den Kopf und denkt sich, hallo, also es gibt da so eine vielleicht ein etwas zu viel verstehen müssen wollen, so etwas fast Hippieskes, alles verstehen, alles verzeihen, wir hören uns alles an und man müsste da manchmal doch ein bisschen klarere Grenzen ziehen. Ist es das, was du meinst?
Ja, genau. Also wenn jemand sich einen sogenannten Judenstern an den Arm klebt und meint, er ist jetzt im 1933 angelangt, also bitte, da muss ich sagen, habe ich jegliches Verständnis verloren und da kann man das auch klar so formulieren. Und ich finde es auch unglaublich schwierig, ich finde es wichtig, dass man demokratische Räume hat und auch gerade jetzt in der Pandemie, dass man über Sachen diskutiert, dass man darüber diskutiert, was macht das, was für Öffnungen braucht man, weil man ja durchaus auch jetzt immer wieder sieht, dass die Pandemie betrifft nicht alle gleich. Leute, die ärmer sind, leiden da stärker drunter als jemand, der irgendwie in einem 500 Quadratmeter Haus sitzt, ne? Das heißt, es braucht demokratische Diskussionen, aber ich verstehe nicht, warum man sich die von eben Leuten, die die Presse angreifen, die die Meinungsfreiheit angreifen, die Antisemitismus produzieren, die Verschwörungserzählungen verbreiten, die offene Flanke nach rechts haben, weil man sich diese demokratischen Räume von denen quasi diktieren lässt, anstelle eigene zu schaffen. Das ist ja möglich, aber man muss ja nicht jetzt dahin gehen und mit denen sprechen. Das machen ja die meisten, die dahin gehen, an Politikern mit anderen Veranstaltungen, die viel mehr Zulauf haben, ja auch nicht. Also
Wie ist denn die Rolle von Social Media eigentlich bei dem Ganzen? Weil man hat auch sehr oft den Eindruck, dass so ein allgemeiner Glaube existiert, Social Media ist schuld quasi daran, dass sich Verschwörungsideologien und Erzählungen so rasant verbreiten. Aber das habt ihr jetzt in dem Buch so gar nicht festgestellt, oder? Dass das tatsächlich schuld ist oder der Hauptschuldige ist daran.
Nee, ich muss sagen, ich habe das Bild leider nicht mehr, aber damals im Medienpsychologiestudium gab es so eine Grafik, wo man irgendwie so 5 Sätze hatte, weiß ich, führt uns ins Verderben, zerstört die Gesellschaft, ne, und man konnte einfach da immer ein Medium einführen, weil mit jedem neuen Medium ist genau diese Debatten gab. Ne? Die Schrift ist eingeführt, oh mein Gott, unsere Gesellschaft geht vor die Hunde, der Buchdruck ist eingeführt, oh nein, alles funktioniert nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt gerade ein bisschen das Gleiche. Also natürlich gibt es Risiken durch Social Media, durch das Internet, aber es gibt auch ganz großartige Chancen. Und ich glaube, das muss man halt auch bei dieser Debatte immer im Hinterkopf behalten. Wissen war noch nie so demokratisch wie jetzt. Also der Zugang zu Wissen war so elitär geregelt bis vor wenigen Jahrzehnten, wo jetzt einfach Menschen nochmal einen ganz anderen Zugang dazu haben. Aber es gibt, diese Räume werden natürlich auch von Menschen genutzt, diese leichtere Zugänglichkeit, um ihre Inhalte zu verbreiten. Und das ist auch eine Gefahr. Also auch diese ganzen sogenannten Imageboards, also das sind auch so Foren quasi, wie 4chan, 8chan, die eben auch ja von Terroristen genutzt werden oder von sogenannten Incels genutzt werden, also ja von Frauenhassern. Das steht für Männer, die unfreiwillig im Zölibat sind, weil keine Frau etwas mit ihnen anfangen möchte. Das war in der Idee was Progressives und wurde extremst frauenfeindlich. Das sind halt alles so Gruppierungen, die finden sich in ihrem Hass, die verbreiten ihren Hass, die stacheln sich gegenseitig an. Sowas wie QAnon, das ist ja auch so nochmal so ein, hat ja nochmal so einen Event-Charakter, ne? Da, du hast Q, der Information, das heißt Information, der Inhalte droppt und dann können seine Anhänger losziehen und aus diesen Sachen etwas selber bauen. Also so eine Art Do-it-yourself-Verschwörungserzählung. Und dadurch wird es glaubhafter, überzeugender und verbreitet sich halt ja auch nochmal ganz anders. Es ist ja nicht mehr so, dass man irgendwie in der Dorfschenke sitzt und sich was überlegt und dann braucht es ein paar Jahre, bis es 2 Dörfer weiter ist oder 5. Sondern das geht jetzt ganz, ganz schnell. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Also ich glaube, man muss halt sowohl die Chancen, die man hat, man kann viel besser aufklären. Also ich glaube nicht, dass während der spanischen Grippe damals die Informationslage so gut war und so schnell so gut war, ne, wie wir es jetzt haben. Aber es hat auch Risiken. Und da muss man auf jeden Fall gucken und überlegen, wie man damit umgeht. Denke ich, Strategien ausprobieren. Und ich hoffe nur einfach, ich habe das Gefühl, diese Debatten gerade zielen immer ganz stark darauf ab, dass soziale Netzwerke regulieren. Und ich finde das auch nicht verkehrt und ich finde das auch wichtig, dass die das tun. Aber ich finde es auch immer so ein bisschen seltsam, wenn man eine gesellschaftliche Diskussion auf Privatunternehmen abwälzt quasi. Das finde ich verkürzt und auch gar nicht so ungefährlich, ja.
Aber was einem erst so beim Lesen vom Buch auch wieder klar wird, ist, dass es eben nicht nur Social Media ist, sondern was ich ganz interessant fand im Buch, war auch dieser historische Abriss, wo man sehr gut sehen konnte, dass es über die Jahrhunderte immer Verschwörungserzählungen gab und die sich ja auch ohne Social Media, logischerweise, das gab es ja nicht, auch sehr gut verbreitet haben. Ne?
Genau, also die sind ja auch, die gibt es ja schon so Ewigkeiten, ne? Also diese ganze antisemitischen Verschwörungsmythen, die sind ja Ewigkeiten alt, so, ne, was wie die Brunnenvergiftung oder die sogenannte Ritualmordlegende, dass Juden angeblich Kinder umbringen würden und deren Blut trinken würden, das findet man heute modernisiert in Adrenochrom. Also das bleibt auch sehr, sehr lange. Viel davon ist gar nicht so neu. Und auch diese ganzen Mythen und Erzählungen, die sich um Krankheiten ranken, die sind relativ ähnlich. Also ob es spanische Grippe, Ebola, Zika, HIV war, man findet da immer ähnliche Narrative, die eben darum ranken. Also das ist doch stabiler, als man denkt.
Jetzt noch, also möchte ich dich am Schluss, Pia, noch was fragen, weil das doch mehr betrifft, als man es oft wahrhaben möchte. Und zwar, wie man sich denn persönlich dagegen wappnen kann, an solche Dinge zu glauben. Ich habe da so ein Beispiel sofort hervorgekramt, nämlich von mir persönlich, was mir passiert ist und einigen Leuten in Wien, die ich kenne, auch passiert ist. Es gab so kurz bevor es in Österreich die ersten sehr strengen Maßnahmen gegen Corona gab, das war Mitte März, und dann auch tatsächlich einen sogenannten Lockdown eine Woche später, kursierten eines Abends so WhatsApp-Nachrichten, wo jemand geschrieben hat, ja, er weiß eben aus dem Umfeld des Bundeskanzlers und so weiter, dass ab morgen Wien abgeriegelt wird und wir müssen noch mal schnell einkaufen gehen und so weiter. Und ich war einer von denen, der das natürlich geglaubt hat und dann tatsächlich losgerannt ist am nächsten Tag in der Früh und gehamstert hat, wie blöd, und war nicht die Einzige. Also im Freundeskreis waren das einige. Was kann man denn tun, um sich gegen solche Dinge selbst zu wappnen? Das hat dann natürlich nämlich nicht gestimmt, diese Nachricht. Es gab nicht den großen Lockdown am nächsten Tag und Wien war abgeriegelt. Aber ich habe es halt sofort geglaubt, weil es sehr glaubwürdig gewirkt hat, auch wer es mir geschickt hat, war jemand, eine Person, die sehr glaubwürdig ist. Was kann man denn tun, damit man sich selbst ein bisschen wappnet gegen Verschwörungserzählungen? Gibt es da irgendwelche Hinweise oder Tipps, die du hättest für uns?
Ja, also ich glaube erstmal, das passiert wahrscheinlich jedem, dass man Quatsch glaubt. Also mal, weiß ich nicht, es gibt so eine Geschichte, dass man im Leben 8 Spinnen isst. Das habe ich als Kind mal gehört. Und das ist, weißt du, manchmal bleibt dir einfach was so im Kopf. Man hinterfragt das einfach gar nicht. Und für das Buch habe ich nochmal dazu recherchiert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und, oh Wunder, es ist natürlich totaler Quatsch. Du isst im Leben nicht 8 Spinnen. Das hatte damals mal, soweit ich es weiß, es ist aber auch nicht ganz klar, ob das so stimmt, aber zu Beginn des Internets eine Journalistin online gesetzt, um zu zeigen, wie schnell sich Quatsch verbreitet. Und wie gesagt, ich bin damit groß geworden, ne? Also passiert. Und ich glaube gerade so auch im Kontext der Pandemie, weil das war ja alles irgendwie auch gerade am Anfang neu und aufregend und man wusste nicht, und was passiert jetzt, und alles ging so schnell, dass man dann vielleicht auch einfach Dinge glaubt. Und ich habe mir angewöhnt, wenn immer ich eine Info kriege, die heißt, ich habe gehört, ohne Quelle, dass ich erstmal das nachrecherchiere. Also das kriegt man ja, und das ist jetzt noch viel niedrigschwelliger, sowas wie, es gibt jetzt den und den Virus auf WhatsApp oder diese, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so ein Ding war, das war in den USA war das groß, dass es so eine Puppe gab, die mit den Kindern dann spricht über WhatsApp und total gruselig und sie in den Suizid treibt.
Ja, genau. Genau, ja.
Ne, und all so Sachen. Und dass man erstmal durchatmet und nachguckt und das doppelt checkt. Also doppelt checken ist gerade bei WhatsApp erstmal, glaube ich, das Angebrachteste. Bei so Infos, wie du sie hattest, ne, ist das natürlich nochmal schwieriger, weil wenn das eine geheime Info oder jemand hätte das geleakt, dann findest du es wahrscheinlich nicht. Aber auch da würde ich vielleicht erstmal abwarten. Ist halt natürlich doof, wenn du es dann die Chance verpasst. Aber genau, Doppelcheck ist zumindest erstmal so das Erste, sich anzugucken, was ist die Quelle, ist die vertrauenswürdig? Und das ist natürlich nochmal gemeiner, wenn das jemand ist, dem du vertraust, der dir das schickt und du sonst keine weitere Quelle hast. Also gerade WhatsApp ist da ja wirklich auch so ein bisschen tricky, muss ich sagen. Aber im Allgemeinen kann man schon gucken, was ist die Quelle, hat die schon mal irgendwie verschwörungsideologische Informationen verbreitet oder die Person, die das geschrieben hat, das gilt zumindest für Artikel. Bei Bildern ist es auch ein Problem, ne? Dass die Bilder sind vielleicht nicht unbedingt falsch an sich, aber die stammen nicht aus dem Kontext. Das war ja auch jetzt im Kontext der Demo letztes Wochenende, dass dann falsche Bilder gezeigt wurden, um zu belegen, dass man 1,3 Millionen Leute sei. Mhm. Und da hilft tatsächlich die Google-Bildersuche auch manchmal. Man kann ja, wenn man auf Google-Bilder geht, Fotos da reinziehen und kriegt dann angezeigt, wo die das erste Mal aufgetaucht sind. Und das hilft ganz oft tatsächlich schon mal so im Kontext von Bildern oder Videos, um rauszufinden, wo kommt das denn eigentlich her. Also das sind so Sachen, die ich mache. Und wie gesagt, Sachen googeln ist ganz oft, kommt man dann auf einen Faktencheck, der einem sagt, nee, stimmt nicht.
Kann nicht sein. Für mich persönlich war das auch wirklich das Buch von dir und Katharina Nokun, aber auch deine Vorträge, die man ja auch im Deutschlandfunk hören konnte, waren ganz wichtig, weil ich mich danach impfen habe lassen sofort. Das wollte ich noch erzählen am Schluss, weil ich jetzt überhaupt keine Impfgegnerin bin, im Gegenteil, aber jemand sehr nachlässiger mit diesen Dingen und immer dachte, ja, passt schon, ich bin eher als Kind geimpft. Und bei Zecken, also das ist ja die FSME-Impfung in Österreich, ist ja sehr groß, sind ja sehr viele gegen FSME geimpft. Gibt auch sehr viele Gebiete, wo es infizierte Zecken gibt, aber da wird man von klein auf geimpft und da gab es dann irgendeinen Arzt im Umfeld meines Freundeskreises, einen Vater von einem Freund, der mir mal gesagt hat, die Leute gehen viel zu oft hin, das ist alles Pharmafirma und so weiter. An das habe ich mich jetzt erinnert, warum ich mich jetzt schon 20 Jahre nicht auffrischen habe lassen, weil ich selbst gedacht habe, ja, der hat das irgendwie gesagt und das wird schon stimmen, wenn er das sagt, dass das übertrieben ist, und war jetzt dort bei einer sehr engagierten jungen Ärztin, die mir angeschaut hat und gesagt hat, ob ich verrückt bin. Ich sage, natürlich hält das nicht 20 Jahre, sie Wahnsinnige, und das muss man auffrischen. Aber da habe ich mich selbst so hinterfragt. Das habe ich nur gemacht, nachdem ich dir zugehört habe, weil du das so gut erklärt hast mit der Einzigartigkeit. Ich mir dachte, nein, das möchte ich nicht sein. Zu denen möchte ich nicht gehören. Ich möchte mit der Masse schwimmen, wenn es um Medizin geht und Schulmedizin, und nicht glauben, ich bin was Besonderes und habe der Weisheit letzter Schluss. Deshalb fand ich das ganz wichtig. Bia, ich danke dir für das ausführliche und tolle Gespräch. Ich möchte jetzt wirklich nochmal dein Buch empfehlen, das Fake Facts heißt das, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Du forschst da wirklich schon lange daran, das merkt man bei der Lektüre. Das ist gemeinsam mit Katharina Nokun, hast du das geschrieben.
Genau.
Ne? Genau. Du, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns das alle zu Herzen nehmen und dass das auch viele Leute hören, die irgendwie drüber nachdenken, das eine oder andere vielleicht nicht so als so harmlos einzustufen, sondern dass man tatsächlich hinterfragt, was denn da dahinter steckt, wenn Leute Verschwörungen glauben.
Ja, danke auch, also dass du mir den Raum gegeben hast, um über mein Thema zu sprechen. Hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke dir, gell? Tschüss.
Tschüss.
Das war es schon wieder mit Ganz offen gesagt für heute. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes 5 Sterne gebt. Und wir haben auch noch andere Podcasts, die wir an dieser Stelle empfehlen möchten. Zum Beispiel Erklär mir die Welt von Andreas Sator, wo er sich für jede Folge mit einer Expertin, einem Experten ein wichtiges Thema unserer Zeit vornimmt. Für heute verabschieden wir uns und freuen uns, wenn ihr wieder zuhört, wenn es heißt Ganz offen gesagt.
Missing Link.